könnte es geklappt haben.
Wir können ja einen Moment warten wegen der Pause.
Eben, ob es das jetzt vielleicht noch verdoppelt genommen hat.
So, das Gerät hat ja ungefähr eine Minute oder so, dann fängt das mit dem Pausenzeichen an, ne?
Ja, ich hoffe, wir nehmen jetzt überhaupt dann nicht ins Blaue auf. Das war jetzt sehr unsicher, ne? Es hat auf einmal Piep gemacht, aber...
Ja. Wir werden es dann sehen.
Ja.
Wenn es nicht geklappt hat, müssen wir es mit meinem nochmal aufnehmen.
Ja, oder mit meiner Zeile.
Mit deiner Zeile. Die Möglichkeit besteht ja auch noch.
Die Möglichkeit besteht auch, ja.
Und die soll gut aufnehmen, ne?
Ja, relativ gut, ein bisschen leise, glaube ich, aber...
Gut, das lässt sich ja korrigieren.
Also das hier scheint geklappt zu haben, aber ich bin natürlich nicht sicher.
Dann versuchen wir das. Also herzlich willkommen zum Podcast.
Hallo zusammen.
Schön, dass ihr da seid. Ich weiß noch gar nicht, ob ich den Anfang jetzt dran lasse oder nicht, weil wir haben gerade dieses Gerät ans Laufen gebracht.
Ja, es ist nämlich kaputt, unser altes, schwaches Möhrchen.
Und wir sind froh, dass es überhaupt nochmal angegangen ist, aber ich fürchte, das war eins der letzten Male, dass es funktioniert hat.
Seit 2014.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob wir das trauen dran lassen sollen. Das musst du entscheiden.
Genau, das tue ich dann. Also jedenfalls schön, dass ihr da seid.
Genau.
Und wir haben heute keinen Kamin, aber dafür haben wir einen Kaffee.
Das ja, ist, stimmt. Ist ich habe okay, gar keinen Termin. Kein Termin, genau. Ich habe doch gar keinen Kamin angemacht. Hast recht, aber Kaffee.
Genau. Ich habe heute in 2 Stunden oder so nehme ich den Podcast Lagebesprech mit Dr. Eckhard Fuchs und Franz Josef Hanke auf. Und Franz Josef hat mir gestern Abend, wollte ich mal so erzählen, eine Liste geschickt von Sachen, über die wir sprechen könnten.
Aha.
Und ich wusste nichts. Also er hat mir 3 oder 4 Sachen geschickt, die aktuell gerade besonders wichtig wären. Und ich wusste von keinem etwas. Da sieht man...
Was hat er denn genannt? Jetzt bin also ich ja mal gespannt.
Also zum Beispiel, eins kann ich mich daran erinnern, da soll es ein Attentat auf irgendjemanden im Café, glaube ich, eines russischen Söldnerführers gegeben haben, irgendwie sowas.
Ja.
Ach, das hast du mitgekriegt?
Das war irgendein berühmter Russe, irgendeiner genau. Vom, und der hat eine Büste geschenkt bekommen von einer Bloggerin.
Ah,
und
ja,
die ist hochgegangen.
Genau, oh ja.
Das habe ich, ich wusste das. Was hat er noch? Mach mal weiter, vielleicht bin ich heute endlich mal gut.
Ja, ich weiß aber nicht mehr, was er sonst noch so hatte.
Ah ja, das war jetzt wieder klar, gell, wo ich mal hätte gewinnen können.
Nee, du hast ja schon gewonnen.
Aber also das wusste ich auf jeden Fall.
Also es ist wirklich schlimm. Also inzwischen, ich habe gestern Zeitungsabonnements gekündigt. Die Zeit, der Spiegel, die New York Times, The Guardian, alle 4 weg. Ich höre auf, ein Nachrichtenjunkie zu sein.
Ja, das finde ich jetzt aber gar nicht schlimm. Also den Satz hast du eingeleitet mit, das finde ich schlimm, weil man kann ja die Artikel, die einen interessieren, immer noch lesen. Aber dass du kein Nachrichtenjunkie mehr bist, findest du das schlimm, weil das mit deiner Einstellung zu tun hat, über die du auch mal geblockt hast, dass du das alles nicht mehr aushältst? Oder warum
ja,
ist das schlimm?
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin ja auch, obwohl ich dachte, mit Mastodon wäre das anders. Ich bin seit Wochen nicht mehr im sozialen Netzwerk gewesen.
Nee, ich auch nicht. Ich habe keine Zeit mehr dafür irgendwie. Ja, ich, mein Tag hat nur 24
an
Stunden.
An der reinen Zeit liegt es nicht, sagt meine Frau sonst immer.
Aber bei mir liegt es tatsächlich daran, oder nein, das liegt schon an Prioritäten.
Genau, genau. Und das ist, also ich merke schon, dass sich bei mir ganz viel verändert im Leben.
Gut, nun nutze ich Mastodon ja sowieso anders als du.
So Sachen, die, naja, weiß ich nicht, aber so Sachen, die ich früher halt nie gedacht hätte, dass die sich mal ändern würden. Aber inzwischen ist es tatsächlich so, also dass ich, bei der Mail von Franz Josef habe ich gedacht, tja, ich kann die gern moderieren. Eckhard wird auch nicht viel sagen. Das ist eine One-Man-Show, was wir nachher dann
machen. Aber schick mir die mal. Da bin ich ja echt gespannt, was ich gewusst hätte.
Ja, das kann ich ja gleich mal machen, wenn wir hier aufgehört haben. Aber das ist irgendwie, Jedenfalls verändert sich da was. Und ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber im Moment fühle ich mich sogar relativ wohl damit. Es gab eine Zeit, da habe ich gedacht, nee, ohne Nachrichten, ohne zu wissen, was in der Welt so passiert, das kann ich gar nicht. Andere haben, glaube ich, das Problem nicht, ne? Du kannst da durchaus mal, du bist zum Beispiel jemand, die kann ohne, ne?
Nein, also ganz ohne kann ich auch nicht. Also ich war nie so weit wie du, also dass ich mich Nachrichtenjunkie genannt hätte. Ich habe meine Medien verändert.
Mhm.
Ja, zum Beispiel, ich höre viel weniger Hessen-Nachrichten und wenn, dann war mich nur interessiert, was regional ist, ob die Bahn mal wieder nicht geht oder so. Ich habe im Moment zum Beispiel nachts immer irgendeine Phase, wo ich wach liege und in irgendeiner Stunde passt das immer mit den Deutschlandfunk-Nachrichten zusammen.
Ach so.
Und die höre ich zum Beispiel.
Ah ja, weil morgens machst du immer Hessen an.
Ja, das aber eigentlich mehr wegen der Uhrzeit, wegen der Musik, um wach zu werden.
Mhm.
Und wie gesagt, weil zur halben Stunde halt immer Hessen-mäßig, also Regionales kommt.
Ah ja.
Aber das betrachte ich schon lange nicht mehr als Nachrichtenquelle.
Ja. Okay, ja.
Und ja, Zeitungen, ja, ich lese eigentlich keine Zeitungen mehr mit Aktualitäten. Also bei mir hat sich vieles auf Podcasts verlegt. Ja, da stoße ich manchmal eher zufällig drauf. Gestern Nacht habe ich zum Beispiel über das Martinsstift in Moers gelesen, eine evangelische Einrichtung, die gerade ihre Missbrauchs- und Gewalterfahrungen aus den 50er Jahren aufarbeitet. Aha. Ja. Oder so. Ich stoße dann dadurch, dass ich gucke, was habe ich für Podcasts abonniert, was für Folgen interessieren mich da gerade. Dann stoße ich auf eine Biografie von jemandem oder auch mal auf ein aktuelles Thema. Dann lese ich die Riff Reporter oder Perspective Daily oder 10 nach 8, die Zeitsparte von Frauen geschrieben, wo Autorinnen über alles Mögliche schreiben. Das ist alles nicht im Ruf, super aktuell zu sein. Aber ein Bedarf daran, ein bisschen mehr mitzukriegen, was in der Welt ist, also das hat sich bei mir nicht generell gelegt, aber ich glaube, ich habe jetzt eigentlich das richtige Maß und die richtigen Quellen für mich gefunden, für das, was ich wissen will. Weil Nachrichten, also da habe ich oft noch, gerade in Hessen, dann auch noch durch die Art, wie sie aufgemacht sind.
Ja.
Also kleinere Sender, wollte ich gerade sagen, das sind die Öffentlich-Rechtlichen, das sind die Großen.
Ja.
Aber durch die Art, da habe ich manchmal schon den Stehkragen voll, ja. Wie vereinfacht und verkürzt irgendwie Sachen dann dargestellt werden, wo man schon echt System vermuten muss, ja, dass Sachen zusammengebracht werden, ja. Zum Beispiel jetzt wieder mit Scholz, der in die Cum-Ex-Sachen verstrickt war, weil er mit einer Bank zusammengearbeitet hat.
Mhm.
Und dann kommt eine Nachricht, die Cum-Ex-Sache haben den Staat so und so viel Geld gekostet. Und durch diese Dingensbank und deren Aktivitäten war Olaf Scholz da verstrickt, ja. Also die ganze Art, wie das gemacht war, ich kann das gar nicht wiedergeben. Da könnte man meinen, Olaf Scholz ist an all den
Schäden so viel Milliarden
schuld, ist, ja. An den so und so viel Milliarden schuld, die Cum-Ex uns gekostet haben, ja.
Ja.
Und nicht,
dabei war das ein großes Netzwerk und diese Bank war nur eine davon.
Ja, und das wird irgendwie auch gesagt, aber das wird so zusammengeklebt, ja. Und gekleckst, dass ein ganz klarer Eindruck hängen bleibt. Und das ist... mal abgesehen davon, dass einen die Nachrichten aus der Welt selber gelegentlich einfach schaffen, ja.
Mhm.
Wie jetzt das mit den Landminen in der Ukraine und so Sachen, ja, das ist so furchtbar. Die sie da auf die Felder werfen, damit die Leute auch ja ihre landwirtschaftliche Arbeit nicht tun können.
Ja.
Es gibt natürlich auch Nachrichten, die einen einfach schaffen, aber eben, ich habe gemerkt, ich habe eine Zeit lang auch viel mehr an der Art gelitten, wie das alles verbreitet wird. Und da fühle ich mich so machtlos, ja. Das ist für mich auch eine Form der Propaganda, wie das gemacht wird, ja.
Mhm.
Auch jetzt geht es auf den Hessischen Landtag zu und man kann das einfach beobachten, ja.
Ja, ja.
Dass die ganze Berichterstattung Grünen, SPD feindlich ist und immer mehr so für, dann werden Dinge herausgestrichen, die irgendein CDU-Bürgermeister irgendwo gemacht hat, ist ja auch ganz nett. Aber ja, ich weiß nicht, anders kann ich es nicht beschreiben. Ich merke einfach, dass das irgendwie System hat.
Ja, ja.
Und das sind die Dinge, die mich dann wirklich aufregen und die ich schlecht ertragen kann.
Das verstehe ich. Ja, und ich glaube, das gehört auch zu den Sachen, die man vielleicht früher gab. Das gab es immer schon, aber vielleicht nicht ganz so auffällig, systematisch wie...
Ja, und früher war auch nicht jede Entscheidung, jedes Thema gleich so relevant, ja. Wenn man irgendwie einen Landtagswahlkampf verloren hat, war das ärgerlich, aber es gab doch in 4 Jahren einen neuen. Zumindest ging es mir so.
Ja, ja.
Und heute ist irgendwie alles so, als müssten wir jetzt und in dieser Sekunde und durch alles, was wir tun, die Welt retten. Mhm. Sonst ist das Thema erledigt, sonst ist die Welt untergegangen, ja. Also alles kriegt eine Erdenschwere, was man erlebt, wenn man nicht aufpasst zumindest. Ja, und das ist schwierig, finde ich.
Aber soll ich dir mal gute Nachrichten geben, ein paar mitgeben? Mhm. Ich habe heute Morgen, ich lese ja zumindest noch hin und wieder mal die Krautreporter. Mhm. Das ist auch so ein, wie Perspective Daily, auch so ein konstruktives Journalismus-Ding. So. Und die haben heute Morgen einige gute Nachrichten gehabt. Also das fing schon damit an. Also Trump ist angeklagt worden.
Ja, das schon, ja.
Und das ist der erste von möglicherweise 4 Prozessen. Und das ist noch der am wenigsten für ihn schädliche. Und es gibt Stimmen, die sagen, wenn sich das jetzt über Monate so hinzerrt, dann wird sich die Republikanische Partei doch einen anderen Kandidaten suchen müssen.
Ja, jetzt hat er erstmal bis Januar Zeit, bis der Prozess weitergeht. Also im Dezember ist die nächste Anhörung, habe ich gehört. Und im Januar könnte dann der Prozess weitergehen.
Mhm, okay, gut, das dauert natürlich ein bisschen.
Ja, und er hat natürlich viele Monate, um da jetzt Stimmung zu machen.
Okay, also das ist okay. Aber es gibt,
wie gesagt, aber ist schon mal
in der Zwischenzeit könnten 2 bis 3 andere Prozesse ans Laufen kommen. Das muss man halt sehen. Das zweite ist, in Wisconsin wurde eine oberste Richterin gewählt, die ganz sicher wohl die vorherige Entscheidung, dass Abtreibungen nicht erlaubt sind, zurücknehmen wird.
Mhm. Kann sie das alleine?
Also
Wisconsin jetzt.
In Wisconsin. Ja, ja. Es wird ja immer auf staatlicher, auf Landesebene, auf staatlicher Ebene jetzt inzwischen.
Bundesstaatlicher
Ebene, weil der oberste Gerichtshof hat gesagt, es gibt kein bundesweites Recht mehr. Und deshalb können das jetzt die Staaten entscheiden. Also sie jedenfalls scheint es so, dass sie jetzt die Mehrheit im obersten Gericht entsprechend verändert, also im obersten Gericht von Wisconsin. Und da liegen wohl noch einige Klagen. Und in Chicago ist bei einer Wahl zwischen 2 Demokraten der linkere, der progressivere gewählt worden. Ja, als irgendwie als war das ein Bürgermeister? Kann sein. Jedenfalls.
Oh, du bist aber auch nicht mehr so, ne? So korrekt in dem, was du hörst und liest, oder? Das ist ja Wahnsinn.
Ich hätte die Nachricht ganz lesen müssen, ich habe nur die Schlagzeile gelesen.
So weil, einer bist du mittlerweile.
Weil ich eben, ja, weil wei, ich eben, weil wei, ich eben, wei, ja, wei. Eben hatte ich nicht so die Zeit dazu und so. Die Schlagzeile.
Na, und dann habe ich gedacht, ist ja auch wieder früher Morgen hier bei
uns. Dann habe ich gedacht, gute Nachrichten sind doch immer gut.
Ja, es gibt ein Wundermittel gegen Übergewicht, sagt man.
Das ist jetzt wieder weniger eine gute Nachricht.
Ich finde, das ist durchaus eine gute Nachricht. Also es gibt ein Mittel, das offenbar jetzt seit Jahren getestet wird und das relativ zuverlässig und relativ nebenwirkungsfrei dafür sorgt, dass man relativ annehmbare Menge an Gewicht verliert, ohne dass es dem Körper schadet, indem es etwas ersetzt, was der Körper von schwer übergewichtigen Menschen oft nicht mehr bildet. Und ja, was ich daran wirklich positiv fand, war auch, dass es mehr und mehr Leute gibt, die halt auch wirklich sehen, dass wenn jemand erstmal starkes Übergewicht entwickelt hat und aus welchen Gründen auch immer, dass es nicht mit den üblichen Dingen wie Willenskraft und so etwas allein zu schaffen ist.
Ach, du meinst das sogar ernst? Das ist also von wegen Wundermittel, da habe ich jetzt erstmal gedacht, oh, das ist wieder
so. Ja, es ist leider so, dass es im Moment in den USA überall als Lifestyle-Mittel und als Wundermittel angepriesen wird und es leider auch die Leute haben können und kriegen können, weil es da jetzt zugelassen ist, die es eigentlich gar nicht brauchen. Also für die ist es dann tatsächlich gefährlich, weshalb es hier in Deutschland noch nicht erhältlich ist, weil es einen entscheidenden Lieferengpass gibt. Das muss auch von Ärzten verordnet werden. Es muss also ganz klar festgestellt werden, dass das für die Person wirklich geeignet ist. Und natürlich die schlechte Nachricht ist, die Krankenkassen wollen das nicht übernehmen. Und
es ist sehr teuer.
Naja, so 360 Euro alle 2 Wochen hätte ich nicht übrig.
Um Gottes Willen. 360 Euro alle 2 Wochen.
Naja, also wenn du überlegst, wie teuer dieses Mittel bei Non-24 ist gegen die Schlaflosigkeit, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber das ist nochmal ein Herd.
Aber das übernehmen die Krankenkassen halt.
Ja, genau. Und ja, wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, wie gut die Nachricht ist, weil natürlich, wir hatten alle kein gutes Gefühl bei der Impfung gegen Corona am Anfang, weil wir gesagt haben, das ist nicht lange genug getestet worden. Es ist ja jetzt gut gegangen, Gott sei Dank, weitgehend, bis auf ein paar geringe Impfschäden, die jede Impfung mit sich bringen könnte. Aber natürlich bin ich auch da jetzt so ein Mensch, der sagt, ja, also erstmal abwarten, wie das denn wirklich ist. Ich weiß auch nicht, ob ich es nehmen würde, aber wenn man es verschrieben bekäme, also es ist auf jeden Fall, wäre es damit möglich, angeblich laut Studien auch das Gewicht, das man abnimmt, zu halten. Und natürlich ist man ja auch angehalten, da parallel dran weiterzuarbeiten. Es ist ja auch so, je weniger Gewicht man mit sich rumschleppt, desto mehr Freude entwickelt man ja auch daran, sich eventuell mal wieder zu bewegen. Ja?
Ja.
Und man kann es vor allen Dingen dann auch überhaupt erstmal wieder, ne, und solche Sachen. Jetzt haben wir das Thema Übergewicht zum zweiten Mal. Aber das fand ich, wenn überhaupt, wirklich mal eine ganz gute Nachricht.
Ja.
Und auch, dass gehofft wird, dass es eben auch mal mit einer Einstellungsänderung gegenüber Adipositas einhergeht mit der Zeit. Ne?
Das wäre tatsächlich was.
Das wäre in der Tat was, genau.
Also wenn das in Deutschland erhältlich wäre und dann die Ärzte auch sagen würden, ja, das machen wir, weil die Ärzte sind ja auch oft diejenigen, die sagen, ne?
Aber schlechte Nachricht für dich, es muss ärztlich begleitet werden, ne?
Ja, klar.
Du müsstest dann öfter dahin gehen.
Mhm. Ja, ja.
Ich habe Perspective Daily gelesen, das war wirklich mal interessant.
Okay. Ja,
Das wird heute ein Plaudercast, hä?
Dann wollte ich noch erzählen, ihr kennt das bestimmt auch alle mal, ihr guckt dann irgendwie, wenn jemand zu einer Geldstrafe verurteilt wird, dann wird immer gesagt, zu einer Geldstrafe von, was weiß ich, 20, 30, 40 Tagessätzen.
Hast du mir was verschwiegen?
Wieso?
Bist du zu sowas verurteilt worden?
Nee. Nee, aber ich wollte nur darauf, also ich habe ein Buch gelesen und du hast es mitgelesen. Genau. Nämlich Halbwissen eines Volljuristen von Carsten Düss, oder wie der heißt.
Mhm.
Und das war sehr spannend, weil man da tatsächlich so ein bisschen Grundwissen über den Rechtsstaat bekommen hat, auf eine sehr humorvolle Weise.
Ja, und trotzdem prägt sich's ein. Also ich fand es auch klasse. Ob das jetzt Grundrechte sind oder was ist der Rechtsweg.
Genau.
Und wann braucht man den und welche Arten von verschiedenen Rechtswegen, also jetzt ob es Strafrecht, Zivilrecht oder was ist. Was ist das und wann braucht man was? Und was muss überhaupt gewährleistet sein, um bestraft zu werden? Und ja, aber auch vorher gerade, was ist der Rechtsstaat? Was erlaubt er uns alles? Oder wofür ist der eigentlich entstanden? Das ist ein interessantes und sehr kurzweiliges Buch.
Ja, das stimmt, ja. Ja, und zum Schluss ging es um den Alkohol. Und da war das mit diesen Tagessätzen. Weil oft wird dann geschrieben, zu so und so vielen Tagessätzen verurteilt, wenn man Geldstrafen bekommt.
Das war nicht beim Alkohol, aber egal, das kam davor.
Ich dachte, ach nein, Quatsch, nicht beim Alkohol. Nein, natürlich nicht. Sondern genau, bei Geldstrafe, klar.
Und allgemein beim Thema Geldstrafe,
ja,
genau.
Genau, und da wurde unter anderem gesagt, dass die Tagessätze zwischen 1.000 und 30.000 Euro liegen können und dass es bis zu 360 Tagessätze gibt. Das wusste ich schon, aber mit den 30.000 Euro, das wusste ich nicht.
Was ich ja faszinierend fand im Zusammenhang mit Alkohol, dass es davon abhängig ist, welcher Art von Delikt man beschuldigt wird. Also, dass es einen Unterschied macht, ob ich im Verkehr... Warte mal, wie war das?
Also, es ist so, du eigentlich ist es völlig, völlig bescheuert. Wenn du im alkoholisierten Zustand eine Straftat begehst und erst nach Stunden... geprüft werden kannst, Blutalkoholgehalt.
Dann wird bei dem Abzug an Promille, der seitdem stattgefunden hat, eine andere Zahl angesetzt.
Genau.
Als wenn du...
Wenn es um Straftaten geht, die nur bei Alkohol möglich sind, nämlich also, im Vollrausch Autofahren.
Genau. Und im einen Fall werden irgendwie 0,2 Promille pro Stunde
abgezogen,
im anderen 0,1.
Und zwar immer zugunsten des Beschuldigten. Und das bedeutet, dass wenn jemand besoffen eine Straftat begeht und dann Auto fährt, dann wird ihm das beides positiv angerechnet.
Also positiv angerechnet heißt in dem Fall jetzt, dass es eben
Naja, dann wird tatsächlich angenommen, zum Beispiel, wenn das erst 8 Stunden später gemessen ist, dass du bei der Straftat
wesentlich mehr Promille hattest.
Wesentlich mehr Promille hattest.
Und das wirkt sich zum Beispiel auf Schuldfähigkeit oder
genau.
So Dinge aus. Genau.
Und bei der Autofahrt aber weniger. Also du kannst, weil es neu anders berechnet wird, kannst du zur selben Zeit unterschiedlich viel Promille haben für die Straftat, über die gerade verhandelt wird.
Jetzt haben wir natürlich also voll über das interessanteste und wesentlichste Element dieses Buches gesprochen, aber ich fand das trotzdem faszinierend.
Naja, würde ich nicht sagen.
Nein, ich auch nicht. Würde ich nicht. Ey, du bist heute Morgen noch nicht in Form, Alter.
Das kann sein.
Das war Ironie. Das war Ironie. Eieiei.
Nee, klar.
Hallo. Naja, jedenfalls ist das total interessant. Und ich hatte von dem Carsten Düss schon mal einen Roman gelesen, Achtsam Morden. Der war eigentlich auch relativ gut. Das ist so ein Anwalt, der hat das ein oder andere Problem. Also der vertritt auch irgendwie die falschen Leute und irgendwann muss er die mal loswerden. So ganz hohe Mafiakreise und vor allem, er hat Stress mit seiner Frau und dass er sich nicht richtig um die Tochter kümmert und er soll mal einen Kurs in Achtsamkeit machen und das macht er dann auch bei seinem Coach. Und da kommt er aber während dieses Kurses auf sehr
merkwürdige Ideen.
Interessante Ideen für seinen weiteren Lebensweg. Das war eigentlich ganz gut. Jetzt bin ich ein bisschen skeptisch, weil da gibt es jetzt 3 Folgebücher noch, habe ich gestern gesehen. Das zweite ist dann, das Kind in dir will achtsam morden und dann gibt es noch 2.
Mein Gott.
Ich weiß noch nicht, ob ich mich traue, die auch zu lesen, weil ich habe ja so eine natürliche Skepsis gegenüber Mehrteilern.
Gegen Mehrteiler, genau.
Aber vielleicht das zweite werde ich mir irgendwann mal zu Gemüte führen. Mal gucken, ob das auch gut ist. Weil das erste, das war auf jeden Fall recht kurzweilig.
Ja, also der ist schon, und dieses über den Rechtsstaat, das ist zwar schon so um die 8, 9 Jahre her, ich glaube 9, aber es ist immer noch recht aktuell. Manche Gesetzeszitate haben inzwischen, habe ich gestern gesehen, als ich die Paragraphen über Beleidigung und Verleumdung nachschlug, haben, das ist mal 1, 2 Worte anders. Aber die grundsätzlichen Straftatbestände sind noch da.
Also es ist auf jeden Fall, genau, jetzt habt ihr das schon mitgekriegt, da kommen alle möglichen Dinge vor, die einen mal betreffen könnten. Beleidigung, Verleumdung, Nachbarschaftsstreitigkeiten, Ehe- und Familienrecht, Erbrecht.
Ja.
Es gibt auch ganz interessante Faktoren, dass jemand schon erbberechtigt sein kann, bevor er überhaupt gezeugt wurde. Mhm. Also da lernt man wirklich interessante Sachen. Also da muss ich sagen, alles, was man wirklich mal gebrauchen könnte, ne? Also hier Privatinsolvenz und so. Also, ja.
Und das, wie gesagt, auf eine sehr, sehr allgemeinverständliche, humorvolle Weise.
Und das Sachbuch hat auch einen Nachfolger, also nicht direkt einen Nachfolger, aber es gibt auch noch ein Sachbuch von Carsten Düss, Recht bekommen.
Oh,
15 Rechtsgeschichten, die einem mal so nützen könnten. Das gibt es aber nicht als Hörbuch, habe ich schon geguckt. Das müsste man dann mal so lesen.
Okay.
Oder zumindest habe ich es noch nicht gefunden. Das gibt es, glaube ich, nicht als Hörbuch.
Okay, wollen wir mal schauen. So, also das haben wir gelesen. Wir sind da gestern mit fertig geworden. Sonst hätte ich es vielleicht heute noch gar nicht erzählt, aber stimmt. Aber wir haben noch was anderes gelesen. Damit würden wir dann heute sozusagen schließen. Mit einem wirklich sehr interessanten Buch von einem renommierten Historiker, Volker Ulrich. Volker Ulrich hat zum Beispiel in den letzten Jahren eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Hitlerbiografie verfasst, befasst sich oft auch tatsächlich mit zeitgenössischer Geschichte, Nationalsozialismus und Ähnliches, hat über die letzten...
Ähnlichem.
Hat über die letzten Tage des Dritten Reiches ein Buch geschrieben, 8 Tage im Mai, das auch sehr gut ist. Und jetzt hat er veröffentlicht Deutschland 1923, das Jahr am Abgrund. Und das ist natürlich auch so ein Jahr, vor 100 Jahren, die große Inflation. Das ist das, was man noch weiß. Und vielleicht weiß man noch Hitlerputsch. Und wie war für dich das Buch?
Also ich fand das sehr, sehr interessant, weil für mich war die Weimarer Zeit sowieso immer noch so ein bisschen ein weißes Blatt Papier, zumindest die Mitte. so Räterepublik und die ganzen Anfangswirren, die kannte man noch so ein bisschen aus dem Geschichtsunterricht und dann so ab 1932 dann auch wieder. Aber dazwischen klaffte bei mir irgendwie immer eine Lücke. Mhm. Und,
aber du hattest über Hyperinflation auch gehört, ne?
Ja, schon.
Und Hitlerputsch eben.
Ja, natürlich. Also diese zwei Sachen genau, die kannte ich jetzt tatsächlich auch. Aber wie entsteht sowas und was war da sonst noch los? Und vor allem, was ich interessant fand, war einfach, wie zerrissen und wie gebeutelt die Republik war und wie sie es doch in sehr schwierigen Zeiten irgendwann zumindest für eine Weile noch hingekriegt haben, das wieder zusammenzuhalten. Mhm. Mit Kompromissen, mit Zusammensitzen, mit Besprechungen, mit Diplomatie, mit allem Möglichen, natürlich auch mit viel schwarzer Diplomatie, sag ich mal, zum Teil. Aber dass viele Leute auch noch wirklich staatliche Interessen hatten, selbst die Bürgerlichen wie dieser von Sieg, der kein Interesse daran hatte, dass der General, dass das alles auseinanderfällt, einfach unkontrolliert, obwohl er mit Sicherheit kein Freund der Republik war. Mhm. Aber die Leute waren alle noch an diesem Staatswesen irgendwie interessiert und daran, dieses Land zu lenken und für alle was Positives zu erreichen. Zumindest war das zum Teil der Geist, den das für mich
interessant
auch ausgestrahlt hat, was da so noch passierte in all diesen unglaublichen Wirren, ja. Diese Armut, diesen Hunger, dieser Inflation, dann die ganze Ruhebesetzung,
ja.
Dann diese Streiks, dann erstmal die Frage, passiver Widerstand oder nicht. Also die hatten echt einiges auf dem Tablett. Und ja, ich fand das ein Stück weit, obwohl es ja am Abgrund heißt, auch ermutigend. Mhm. Weil er schreibt es auch in seinem Vorwort, dass es möglich war, es trotzdem noch erstmal wieder aus der ganz akuten Krise rauszureißen, ja, dass dann bestimmte Aspekte dazu geführt haben, dass es trotzdem letztlich gekommen ist, wie es gekommen ist, geschenkt. Aber dieses Jahr 23 fand ich nicht nur negativ und ich fand es auch irgendwie charmant, ein Buch über etwas zu lesen, was jetzt genau 100 Jahre her ist, ja. Fand ich schon ziemlich faszinierend.
Also interessant, weil dieses Gefühl, alle hatten irgendwie noch den Wunsch, es zusammenzuhalten, das hatte ich nicht. Es gab einige, die wirklich ganz klar gesagt haben und gar nicht so, also gar nicht so wenige, von den rechten Geschäftemachern wie Hugo
Schmidt, natürlich.
Auch bis hin zu Seeg, die gesagt haben, wir brauchen eine Diktatur und wir wollen das.
Wir brauchen ein Direktorium, in dem Fall von Sieg.
Ja, das war aber.
Aber er war nicht bereit, das um jeden Preis durchzusetzen. Es war eine Grenze da, es war ein bestimmter Punkt, an dem ist er nicht weitergegangen. Und jetzt mal unabhängig von der Figur. Es war einfach auch im Parlament, ja. Ich meine, okay, andererseits wurde es dauernd wieder aufgelöst und neu beantragt und er wurde neu beauftragt, dann wieder neue Regierung zu bilden. Es war schon ziemlich wirr alles, aber ja, wie soll ich denn das ausdrücken? Heute kriegt man das vielleicht auch einfach alles gar nicht so mit, hat man damals als normaler Bürger wahrscheinlich auch nicht. Das ist ja jetzt alles eine
Morgenzeitung, Abendzeitung.
Ja, die kamen zum Beispiel auch da drin vor und die haben noch sehr detailliert zum Teil über Dinge berichtet, ja. Weniger Schlagzeilen orientiert, zum Teil die Tageszeitung zumindest aus denen da
zitiert wurde.
Ja. Natürlich gab es mit Sicherheit auch anderes. Klar, das ist alles eine Nachschau, ja.
Ja, das aber also, was ich tatsächlich faszinierend fand, was man auch wirklich gemerkt hat, da wird ein Charakter, den Namen kennt mit Sicherheit jeder, da wird ein Charakter wie Gustav Stresemann beschrieben. Also ein Politiker einer rechtsliberalen, nationalliberalen Partei, der kein Freund der Republik war.
Ja.
Und wie der sich gewandelt hat innerhalb dieses Buches, dieses Jahres.
Und wie er sich auch begrenzt gewandelt hat, weil es ja zum Beispiel immer so geblieben, dass er zum Beispiel rausgeschlagen hat, dass man sich gegenüber den Franzosen, den westlichen Alliierten einigt, während seine Haltung zum Osten gleich geblieben ist.
Ja, richtig.
Also der Wandel war auch ein Stück weit partiell und das ging aber einfach auch, ja.
Genauso wie seine Wandlung gegenüber der SPD, die er als tragende Kraft der Republik irgendwann akzeptiert hat, ja, was vorher nicht so war. Also und er hat die Republik geschützt, ja, obwohl er ursprünglich kein Freund der Republik war, war dann nachher bis 29, bis zu seinem Tod Außenminister und hat viel erreicht. eine interessante Figur, der sich, wie gesagt, eben gewandelt hat und eben nur zum Teil, weil sonst wäre es auch, irgendwie komisch, wenn sich jemand in allen Punkten hundertprozentig wandeln würde.
Ja, und heute erwarten wir das.
Ja.
Bevor wir Menschen akzeptieren, müssen die genauso sein, wie wir sie haben wollen. Und das fand ich so ermutigend an dem Buch, dass da Charaktere miteinander arbeiten mussten und auch arbeiten konnten. Parteienübergreifend und sei es über noch so viele Hürden hinweg, wie man sich das heute nicht mehr vorstellt.
Wobei ich glaube, dass das im Alltag heute tatsächlich auch passiert.
Wahrscheinlich, aber die Medien sind heute nicht mehr daran interessiert, sage ich jetzt mal so ganz altklug, uns mitzuteilen, wie funktioniert der politische Alltag, was ist da wirklich besprochen worden, worum ging es natürlich auch immer mit einer gesunden Portion Polemik. Aber die Information stand noch im Vordergrund und nicht die Suche nach... Also wie gesagt, zumindest bei den Zeitungen, aus denen er zitiert hat.
Ja.
Und es waren aber damals eben auch große Zeitungen und einflussreiche Zeitungen, ja. Und eben nicht die Suche nach den Skandalen, nach dem, wo hat was nicht geklappt, wo kann man jemanden durch den Dreck ziehen, ja. Es war einfach für mein Gefühl mehr Information drin. Aber mag auch täuschen, weil
ich weiß es nicht.
So ein altmodischer und langsamer Ton auch war, der mir natürlich auch sehr entgegenkommt. Das ist einfach ein Tempo, in dem man mitdenken kann. Wo nicht alle Nase lang irgendwas Neues passiert.
Ich glaube zum Beispiel, dass Kurt Tucholsky ganz schön polemisch sein konnte.
Ja, natürlich, aber jetzt ist natürlich die Frage zu stellen, wer ist Kurt Tucholsky und was hat er geschrieben? Weil der hat ja bei der Weltbühne allein 5 oder 6 Pseudonyme gehabt.
Ja.
Der hat ja sehr viele verschiedene Redakteure dargestellt.
Aber es gibt ein Gesamtwerk von ihm.
Ich weiß, ich hab's ja.
Ach, du hast das?
Ja, natürlich.
Okay, du hast das. Das wusste ich noch nicht, weil ich das sehr spannend finde auch. Und er gehört mit Sicherheit zu denen. Also der hat politisch sehr gut beobachtet.
Ja, und der hat sich eben auch geleistet, unter verschiedenen Namen unterschiedliche Aspekte zu beschreiben.
Ja, ja.
Insofern, ja. Also wie gesagt, ich fand das Buch unglaublich bereichernd.
Ja.
Das kann ich einfach mal sagen.
Also, wer mal Lust hat, sich mit dem Jahr 1923 zu befassen.
Natürlich auch viel rechts und links, viel Radikalität. Ja. Einfach sich mal klar vor Augen zu führen, was die vor 100 Jahren für Straßenkämpfe hatten, ja?
Ja.
Für Morde auf offenem Gelände sozusagen, ja, was da vor sich ging.
Bayern löst sich von Deutschland.
Ja, ja. Bayern will sich von Deutschland lösen und dann wird mit Hilfe der Reichswehr vorgegangen gegen die Regierungen. Das muss man sich mal vorstellen, von Sachsen und Thüringen wegen zu weit links.
Ja.
Also das ist wirklich, also wer mal wirklich was Neues lesen möchte, der lese dieses Buch über vor 100 Jahren.
Volker Ulrich, Deutschland 1923. Das kann man nur empfehlen. So, wir empfehlen uns jetzt auch.
Ich glaube schon, ne?
Ne? Ich glaube, wir haben jetzt genug gequatscht.
Wir müssen jetzt unseren Rewe anrufen, der hat uns gestern gedroht, dass sie uns nicht beliefern. Aber im Internet stand das nicht, dass sie heute nicht ausliefern.
Das böse Internet.
Und jetzt müssen wir, uns irgendwie mit denen auseinandersetzen, damit wir Ostern nicht darbend und hungernd
hier sitzen. Wenn ihr nächste Woche nichts von uns hört, dann hat es nicht geklappt.
Dann hat der Rewe nicht geliefert. Dann wisst ihr, wo ihr hier mal so einen Flashmob, ne?
Genau.
Initiieren könnt.
Wir sagen jetzt nicht, welcher Rewe. Also, wir wünschen euch was.
Alles klar, lasst es euch gut gehen.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.